Ein Arbeiter ist seinen angemessenen Lohn wert. Ja, das ist so. Selbst in der deutschen Gesetzgebung ist mit der Einführung des Mindestlohnes zum 1. Januar dieses Jahres ein deutliches Zeichen gesetzt worden. Arbeit ist ihren Lohn wert. Und wer richtig viel arbeitet, sollte dafür meines Erachtens auch eine Sonderzahlung, eine Prämie erhalten. Das entspricht irgendwie unserem Gerechtigkeitsempfinden. Eine ähnliche Erwartungshaltung steckte hinter einer Frage, die Petrus Jesus einmal stellte. Sie lautete ungefähr so: Welchen himmlischen Lohn kann ich für meinen Einsatz erwarten? Und Jesus reagiert nicht empört. Er gibt ihm eine doppelte Antwort. Die erste Antwort könnte ungefähr so zusammengefasst werden: Gott hat nicht vergessen, wie du dich für ihn eingesetzt hast. Vertraue darauf. Doch das ist nicht alles. Danach, so wird uns im Matthäus-Evangelium berichtet, schließt Jesus eine weitere Antwort an. Überraschend, vielleicht zunächst sogar befremdend, kommt sie daher. Jesus verpackt sie in ein Gleichnis, das den Zugang zu einem tiefer liegenden Verständnis eröffnen möchte. Eine Sichtweise, die aufzeigt, wie unverdient beschenkt wir in der Gottesbeziehung leben dürfen. Und dieses Gleichnis aus Matthäus 20, Vers 1 bis 16, ist der Predigttext für den heutigen Sonntag. Ich lese ihn uns. Das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg. Ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Und sie sprachen: Es hat uns niemand eingestellt. Er sagte: Geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Und da kamen die, die um die elfte Stunde eingestellt waren, und jeder empfing einen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten, sie haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu ihnen: Mein Freund, tue ich dir Unrecht? Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du so scheel drein, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Großzügig beschenkt. So könnte man das Verhalten des Weinbergbesitzers im ersten Teil des Gleichnisses umschreiben. Aber in diesen Worten liegt auch schon so etwas wie eine handfeste Überraschung. Keiner konnte mit einem solch hohen Lohn für die rechnen, die erst so im Verlaufe des Tages oder gar erst eine Stunde vor Feierabend mit ihrer Arbeit im Weinberg begonnen hatten. Also ich kann mir die verblüfften Gesichter so richtig vorstellen. Den Tag über hatten sie, die so Überraschten, sich immer wieder fragen müssen, warum sie so unnütz darum stehen. Vielleicht sogar hatten sie sich selbst als wertlos empfunden, weil niemand ihre Arbeitskraft wertschätzte. Und nun das. Nicht nur entlohnt für ihre Arbeit, sondern geradezu beschenkt. Ihre Sorgen waren verflogen. Mit diesem Geld hatten sie das, was sie zum Lebensunterhalt brauchten. Sie konnten ihre Familien versorgen. Jesus sagt mit diesem Gleichnis, so ist Gott. So geht es zu in seinem Reich und unter seiner Herrschaft. Gottes Verhalten gleicht dem des Weinbergbesitzers, der ständig unterwegs ist. Er sucht nach Menschen, die sich in seine Herrschaft einfinden. Er gibt ihnen, was sie zum Leben benötigen. Jesus selbst ist dafür ja das herausragende Beispiel. Er kam in diese Welt. Der Sohn Gottes, er machte sich auf zu den Menschen. Er reiste durch das Land. Er lud Menschen ein, ihr Leben in die Verbindung der Königsherrschaft Gottes hineinzuführen. Er sprach die Reichen genauso an wie die Armen. Die Akademiker wie diejenigen, die perspektivlos am Straßenrand sitzen. Er tat das damals und er tut es auf seine eigene Art und Weise bis heute. Hier in diesem Gottesdienst und wo auch immer Sie diesen Gottesdienst hören. Gott ist in Jesus Christus unterwegs. Unterwegs, um Menschen zu suchen, die in der Gestaltung ihres Lebens ihm die Führung überlassen möchten. Menschen, die Jesus Christus versorgen möchte mit dem, was sie zum Leben brauchen. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Vers 10, wird berichtet, wie Jesus selbst das einmal so formulierte. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich werde dabei an einen Mann erinnert. Mit Mitte 50 bin ich ihm das erste Mal begegnet. Beruflich war er weit vorangekommen, Geschäftsführung, finanziell abgesichert. Aber eine Beziehung zu Gott? Fehlanzeige. Der Kinderglaube, wenn er ihn überhaupt mal gehabt hatte, der war längst ins Leere gelaufen. Dieser Mann wurde von Gott auf seine ganz eigene Art und Weise persönlich angesprochen. Christus machte ihm klar, dass ein Leben ohne eine Beziehung zu ihm zweitklassig ist, ins Abseits läuft. Gott benutzte dazu Vortrags- und Gesprächsabende im Rahmen des Alpha-Kurses, genauso wie die Erfahrung eines offenen und liebevollen Lebensstils anderer Christen. Das wollte er für sein Leben auch haben. Und als Christus ihn einlud, die Gestaltung seines weiteren Lebens in seine Hände zu legen, als er das spürte, da tat er es. Um mit dem Gleichnis zu reden, er trat ein in die Arbeit des Weinberg. Er trat ein in die Arbeit im Weinberg Gottes. Das ist jetzt schon einige Jahre her. Vor nicht allzu langer Zeit sagte er mir noch mit Tränen der Freude in den Augen, Lothar, das hätte ich schon viel früher machen sollen. Ich habe so viel versäumt und Christus hat mich so reich beschenkt. Sein Leben wirkt ausgeglichen. Er hat eine erkennbar andere Mitte erhalten. Gerne setzt er sich heute aktiv für andere Menschen ein. Dabei erlebt er immer wieder, wie viel Lebenskraft und Segen er dadurch zurückbekommt. Ja, so geht es zu im Reiche Gottes. So großzügig beschenkt uns Gott. Sogar großzügiger, als wir zu denken vermögen. Alle Arbeiter im Weinberg bekommen ihren Lohn und sind versorgt. Das wäre doch ein guter Schluss für dieses Gleichnis. Doch nein, die eigentliche Zuspitzung, sie steht noch aus. Jesus erzählt das Gleichnis auf die Frage des Petrus hin. Es ist die Anfrage eines Mitarbeiters, der den ganzen Tag gearbeitet hat. Und damit rückt die Personengruppe in den Mittelpunkt, die im Gleichnis als die Unzufriedenen dargestellt werden. Auf sie spitzt sich dieses Gleichnis zu. Und offen gesprochen, diese Denkweise kenne ich. Das Berechnen. Ich kann mich gut da hineinversetzen. Nicht, dass wir anderen das großzügig beschenkt werden nicht gönnen, aber Wenn Sie schon für Ihren kleinen Einsatz den ganzen Lohn bekommen, dann ist doch wohl für die treuen Arbeiter eine Prämie dran. Wenn Sie so unverhältnismäßig beschenkt werden, dann ich doch bitte auch. Denn schließlich muss bei aller Unverhältnismäßigkeit das Verhältnis doch stimmen. Sicher, es gibt Christen, die sind augenscheinlich mehr engagiert als andere. Es gibt Christen, die tatsächlich die Last des Tages getragen und die Hitze erlitten haben, wie es in diesem Gleichnis heißt. Beispielsweise Christen, die sich für die Sache Gottes in Arbeitsgruppen und Aktivitäten aufopfern. Manchmal stöhnen sie unter der Last. Und daneben gibt es auch diejenigen, bei denen man den Eindruck hat, man kann sich bei ihnen schon bedanken, wenn sie gelegentlich mal einen Gottesdienst besuchen. Ganz besonders so in dieser freikirchlichen Struktur wie der unsrigen, die auf Mitarbeit vieler ehrenamtlicher Helfer aufgebaut ist. Wer hier fordernd vergleicht, der legt den Nährboden für Verstimmung. Andere erstellen womöglich an Gott gerichtete Wunschlisten. Lieber Gott, wenn wir uns schon so aufopfern, dann doch bitte eine Zugabe. Dann etwas mehr Glück im Leben, etwas mehr Gesundheit und bessere Fügungen. Ja klar, wir sind als Christen nicht so naiv, als dass wir wirklich eine Wunschliste schreiben würden. Kinder machen das. Wir würden von diesen Wünschen auch noch nicht mal was verraten. Aber mit einer Prämie für besonders engagierte Mitarbeit, ja, da könnte sich unser Herz schon anfreunden. Das wäre doch eigentlich nur zu gerecht, oder? Und mitten hinein in diese Frage fragt Gott: Freund, tue ich dir Unrecht? Hatten wir uns nicht am Anfang auf etwas geeinigt? Wie war das, als wir unseren Weg mit Gott begonnen haben? Wir hatten verstanden, dass Gott uns lieb hat. Wir hatten verstanden, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist und wir durch ihn Vergebung unserer Schuld erfahren haben. Wir hatten Gottes Zusage verstanden, die er über unser Leben gestellt hat. Ich bin der Herr, dein Gott, ein Gott, der für dich ist. Und unsere Antwort? Als Christen lautete sie doch: Herr, ich danke dir für alles, was du mir gegeben hast. Ich bin glücklich darüber. Ich gebe dir mein Leben. Jesus Christus, ich will dir folgen. Das war die Abmachung. Wir hatten nicht verabredet: Gott, ich werde für dich arbeiten und du schenkst mir dafür Gesundheit, Glück, Reichtum, Ansehen, Erfolg. Mich nötigt das noch einmal, über sozusagen den Lohn nachzudenken, von dem Jesus hier in diesem Gleichnis spricht. Ja, kein auch nur in Ansätzen realistisch kalkulierender Arbeiter erhöht den Stundenlohn für gleiche Arbeit um bis auf das Zwölffache, oder? Und gerade die völlige Überhöhung im Gleichnis, die lässt doch deutlich werden, es geht in der Zuspitzung auf das, was Jesus meint, gar nicht um Silber oder Geld. Anders gesagt, es geht im Reich Gottes gar nicht um materiell gegeneinander abwägbare Entlohnungen. Das, was uns Gott geben, an was er uns teilhaben lassen möchte, ist vielmehr eine Beziehung zu ihm, ist Leben in einer Verbindung mit ihm, ein Leben, das viel wertvoller ist als Geld. Um das zu ermöglichen, erlitt Christus diesen Kreuzestod. Die trennende Schuld zwischen Gott und Menschen wurde durch ihn aufgehoben. Und wir dürfen in ein gutes Kindschaftsverhältnis zu ihm eintreten und mit ihm leben. So nahe lässt uns dieser Gott an sich heran. Paulus formuliert es, die Konsequenz daraus in Kapitel 8 des Römerbriefes, einmal so: In all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Haben wir es gemerkt? Geschenkt, sagt Paulus. Nicht verdient. Und damit lässt er den gleichen Ton anklingen, auf den Jesus es in seinem Gleichnis zuspitzt. Gottes Absicht ist nicht, uns eine angemessene Entlohnung für unsere Arbeit zu geben. Er will mehr. Er möchte uns sozusagen mit einem Hauptgewinn beschenken. Mit sich selbst. Seine Güte und Liebe, sie treibt ihn dazu. Und was tun wir? Wir fragen kleinlich, ist das gerecht? Und fangen vielleicht sogar an, Gottes Güte mit dem Taschenrechner nachrechnen zu wollen. Doch Gott ist anders, er ist souverän. Er ist unfassbar, unbegreiflich. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, lässt er Jesaja sagen. Und wer sich auf das Reich Gottes einlässt, der lässt auch dann Gott Gott sein. Und das ist ein ganz großes Thema in der Bibel. Paulus hat darüber ganz intensiv nachgedacht. Ein Kapitel später in dem schon genannten Römerbrief zieht er sein Fazit mit einer Frage. Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Ja, wer bin ich? Wer bin ich, der vielleicht von 1965 bis 2041 lebt? Falls sich Gott an die Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zur durchschnittlichen Lebenserwartung für Männer in unserem Land hält, wer bin ich, wo er doch ewig ist? Und wer sind Sie? Die alten Römer hatten in ihrer Kriegskunst einen eindrücklichen Begriff, Resignation. Ich muss das erklären. Jede Gruppe hatte ihr Signum, ihr Zeichen. Wenn man einsah, dass man den Kampf nicht auf seine Art und Weise gewinnen konnte, dann resignierte man. Dann legte man sein Signum zurück. Man legte es auf den Boden. Es gibt auch so etwas wie eine gesunde Resignation vor Gott. Es ist der Augenblick, in dem Sie und ich sagen, Jesus, deine Liebe hat gesiegt. Deine Güte, sie sprengt jedes Verhältnis. Und ich will nicht mehr aus dem Vergleich mit anderen Menschen heraus leben. Du hast mich überzeugt. Im Heidelberger Katechismus, eine wesentliche Bekenntnisschrift der evangelisch-reformierten Kirche, heißt es in der ersten Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Darauf gibt es die Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin. Das ist der Hauptgewinn. Ein unverdientes Geschenk. Und dessen Haltbarkeitsdatum läuft nicht ab. Und darum persönlich zu wissen, das entlastet ein Leben. Das schenkt einen solchen Freiraum. Man kann sich den eigenen Begabungen und Fähigkeiten widmen, ohne dem Können anderer hinterherlaufen zu müssen. Heute rücken wir doch dieses unverdiente Geschenk in den Mittelpunkt unseres Denkens. Und unser Leben wird es beeinflussen, ja unser Leben wird es verändern. Wir werden unsere Freude daran haben. Jetzt schon, nicht nur einmal irgendwann in ferner Zukunft. Amen.